Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
Hallo liebe ZuhörerInnen von Niemand wird verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für alle Lebenslagen, in allen Lebenslagen, aus allen Lebenslagen, mit allen Lebenslagen.
Der Podcast für alle Lebenslagen finde ich gut.
Oder für alle Lebenslügen. Oh, das war jetzt ein deeper, das war jetzt ein deeper Cut. Ja. Das heißt, jetzt wurde es plötzlich ganz, boah, mein Gehirn ist gerade
the boah. First cut is the deepest.
Ich glaube, auch viele HörerInnen haben das jetzt gehört und haben gedacht, boah, das stimmt. Lebenslagen und Lebenslügen. Es ist nur ein Buchstabe und es ist so nah beieinander.
Es ist so nah beieinander.
Es ist so nah beieinander.
So nah.
So nah.
So nah.
So nah.
Ist es wirklich der Safe Space, so nah, den wir den Leuten so versprochen nah haben? Wie, so, es, mach so, wie, mal so nah. Mach es, mal das Geräusch von so nah. Ist so nah das Unterwasser?
Ich geh mit dir, wohin du willst. Auch bis ans Ende dieser Kuck.
Das Lied ist schon zu Ende.
Ja klar, ist das ist ein
kurze
so nah
Remix.
Ja, das ist auch ein so nah.
So nah ist Unterwasser, ja, ne? Ja, ja. Ja, stimmt, Radar ist in der Luft.
Ja, ich glaube, oder ist das, heißt das Unterwasser auch Radar? Weiß ich gar nicht. Hat ein U-Boot ein Radar oder ein Sonar? Nee, ich glaube, Unterwasser ist Sonar. Ich glaube, Radar ist wahrscheinlich Luft.
Herzlich willkommen zu Fake News. Oder auch interessant, vielleicht so eine Zwischenrubrik. Vermutliche News.
Aber diese ganze Sonar und Lebenslage, Lebenslüge, da erinnere ich mich, da möchte ich gerne etwas sagen, woran ich mich gerne erinnere, weil es wirklich mindblowing war, als ich das erste Mal mit 17 gelesen habe und gedacht habe, da steckt so viel Wahrheit drin, nämlich real eyes, realize, real lies.
Okay, ich habe geguckt, der Unterschied zwischen Sonar und Radar. Und Sonar ist tatsächlich Wasser und sendet akustische Wellen.
Echolot nennt man das ja.
Und klar. Und Radar sendet elektromagnetische Wellen und funktioniert
so
in der Luft.
Sind auch Fledermäuse, haben auch Echolot sozusagen.
Die
orientieren
die
sich auch per Echolot.
Ja auch nur unter Wasser.
Aber in der Luft. Mhm. Ne, in der Luft. Mhm. Die machen Echolot in der Luft.
Also haben sie kein Sonar. Also ist es wohl nicht das Gleiche.
Ja, aber das, die Praxis, das per Schall auszumessen, ist das ja.
Ja. Okay. Wollen wir, ist das schon die erste Frage, Nils?
Maria, real eyes, realize, realize.
Das ist einfach, oh Mann, ey. Das hast du als Poster mal aus der Bravo gehabt.
Nein, herzlich, Bravo, willkommen, Bravo war nicht so deep.
Herzlich willkommen auch nochmal von mir, von der sanen Person in dieser
Seine Person.
Mich kann man aktuell nur mit Radar finden, weil ich nicht unter Wasser bin.
Ja.
Und eine Fledermaus könnte mich aber mit ihrem Echolot finden.
Absolut, jetzt. Das könnte sie.
Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr seid angekommen, und das habt ihr sicher auch schon gemerkt, deswegen brauchen wir diese Beschreibung eigentlich nicht mehr, in eurem persönlichen Safe Space im Internet. Niemand wird verurteilt, außer du, ich und Arschlöcher. Ihr aber auf keinen Fall.
Also mit du, ich meinst du dich und mich.
Ja.
Also Nils und Maria und Arschlöcher.
Ja.
Nicht, dass jetzt eine Hörerin denkt, mit du meinst du die Hörerin.
Nee.
Den die Hörerin.
Ja.
Ja.
Also, nochmal. Niemand wird verurteilt außer Nils Bokelberg, Maria Lorenz Bokelberg und Arschlöcher.
Ja.
Dazu sind wir hier. Wir sprechen über Geheimnisse und Fragen, die.
Und sollte dies werden wollen.
Kleine Geheimnisse, große Geheimnisse, die ihr Nils habt zukommen lassen und auf einem Weg, der immer besprochen wird, heute ausnahmsweise nicht. Hört euch dazu unsere Bedienungsanleitungsfolge an. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, freuen wir uns sehr. Ihr findet uns auch auf Patreon und könnt uns da eine kleine monatliche Unterstützung zukommen lassen in einer Höhe, die ihr habt. Alle Unterstützer bekommen die gleichen Bonusinhalte. Wir machen da ab und zu Sonderfolgen zum, unter anderem auch Meine Frau hasst die Lindenstraße für alle WIMA-FührerInnen. Wenn ihr uns aber gar nicht unterstützen könnt oder möchtet, sondern einfach nur umsonst zuhören, ist das für uns auch genauso fein und wir sind genauso happy, dass ihr da seid.
Oder, ganz wichtig, ihr könnt uns auch bei Apple Podcasts abonnieren und unterstützen. Ihr könnt dann ein Jahresabo abschließen oder ein Monatsabo und könnt dann da auch die exklusiven Lindy-Folgen hören und habt dann alles wunderbar in einer Plattform.
Lass uns anfangen, Nils. Nils hält sich gerade den Hals und muss husten. Wir sind gerade in der Erkältungszeit.
Verschluckt.
Ich huste auch viel.
Die haben mich aber verschluckt. Das war überhaupt keine Erkältung.
Okay, Nils hat sich verschluckt.
War ein körperlicher Reflex.
Ja, und auch wirklich ein körperlicher Ausfall. Ist ja in unserem Alter auch nicht mehr so selten. Soll ich dir sagen, was ich mitgebracht habe, welches
Geheimnis? Da fällt mir ein schönes Zitat ein von einem Lassie-Singers-Lied.
Ja.
Der Refrain geht, ich kann ja nichts dafür und auch dich trifft keine Schuld, ich kann ja nichts dafür. Es ist ein rein körperlicher Entschluss, dass ich jedes Mal, wenn ich das Wort Freiheit aus einem Männermund höre, kotzen muss.
Das ist ja ein komplizierter Schachtelreim. Ja. Bist du bereit?
Bist du bereit, wie man nur sein kann, wenn man sich gerade verschluckt hat.
Folgendes Geheimnis wurde dir zugetragen.
Ja.
War beim Geschlechtsverkehr bis jetzt immer nur oben, andersrum macht mir irgendwie Angst.
Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Man kennt das, man versucht es dann zu unterdrücken und dann wird es nur schlimmer.
Habe ich ja, davon habe ich mich ja verschluckt.
So. Wenn der Freund zum Feind wird. Ja. Willst du einen Schluck Wasser vielleicht? Ja, aber Leute, das lassen wir alles drin, das ist live, wir sind Menschen, niemand wird verurteilt. Nils hat sich verschluckt und ich verurteile ihn nicht oder nur ganz wenig.
Das war die verurteilendste Nichtverurteilung in der Geschichte der Nichtverurteilung. Ja.
Danger Space.
Oder in der Geschichte der Verurteilung eigentlich besser.
Hier bei uns, bei Niemand wird verurteilt, gibt es nicht nur den Safe Space, sondern manchmal auch den Danger Space. Aber nur zwischen jetzt und mir.
Ja, der wird dann auch jedes Mal outgecallt. Das
soll ich nochmal vorlesen?
Ja.
War beim Geschlechtsverkehr bis jetzt immer nur oben, andersrum macht mir irgendwie Angst. Mhm. Da möchte ich mal als ganz erstes sagen, es gibt ja auch nicht nur andersrum.
Naja, ne, klar, gibt ja auch voreinander, hintereinander.
Ja.
Voreinander vor allem ist sehr gut. Ja. meine liebste Stellung, beide unten.
Nee, oder was wir beide gerne machen, ist einfach nacheinander. Ja. Und auch in unterschiedlichen Räumen. Wie war es bei dir? Kurz im WhatsApp geklärt. Aber also, lass uns mal folgendes Szenario nehmen.
Ja.
Du kommst mit einer Frau zusammen oder ihr beginnt eine Beziehung, eine sexuelle.
Ja.
Und sie beichtet dir, dass sie immer nur oben sein kann, weil sie vorm unten sein Angst hat.
Ja.
Deine erste Reaktion.
Korrekt.
Und zwar, weil du ein faules Stück bist.
Absolut.
Und überhaupt nichts dagegen hast, unten zu liegen.
Ja.
Ja. Meinst du, du würdest, also nehmen wir mal an, das wäre, wir wissen ja nicht, worum es sich hier handelt.
Ja,
ob
absolut.
Es sich wirklich, vielleicht gab es mal ein traumatisches Erlebnis, also wir wollen uns auch gar nicht drüber lustig machen, aber wir können ja nur mit den Infos umgehen, die wir haben. Ja. Wenn du jetzt mit einer Frau zusammen bist, sagst, ich kann das wirklich nur, wenn ich oben bin, wäre das für dich okay? Weil das ist ja eigentlich, weißt du was, das kann ich beantworten. Natürlich wäre es für dich okay, weil du bist der liebste Mensch der Welt. Das muss man an der Stelle wirklich mal sagen. Du würdest niemanden zu irgendwas überreden wollen, wo sich die Person unwohl fühlt. Aber man kann ja gucken, ob man sich nicht ranarbeitet. Weil es gibt wirklich tatsächlich im Sex, das ist für viele von euch vielleicht auch eine neue Info, nicht nur oben und unten sein.
Ja.
Haben
wir gerade schon mal.
Ich dachte, man könnte sich vielleicht mit so einer Art, in so einer Art Winkelsituation so rantasten, weißt du? Also das quasi, nehmen wir mal an, sie sitzt jetzt auf dir drauf.
Ja.
Wir machen das jetzt mal mit dir.
Ja.
So, und dann könntest du ja zum Beispiel wie bei so einem, also beim nächsten Mal könntest du ja zum Beispiel schon so ein bisschen schräger, so mit Decken und Kissen, dass du nicht mehr ganz liegst, sondern schon so leicht angewinkelt bist, weißt du?
Mhm.
Und ihr arbeitet euch dann einfach nach und nach hoch, bis ihr dann quasi im Stehen Sex habt?
Klingt sehr anstrengend, was du da, wie du da vorgehen willst.
Ich gebe zu, es ist relativ pragmatisch. Ja. Aber so, ist quasi unten sein das Problem oder ist nicht oben sein das Problem? Geht es da vielleicht auch um Kontrolle über die Situation behalten, was ich sehr gut nachvollziehen kann, was vielleicht einem traumatischen Erlebnis hinterherkommt?
Ich finde das ja auch immer, ich finde es ehrlich gesagt immer ein bisschen fast auf eine gewisse Art unangenehm, wenn eine Frau unter mir liegt, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass ich die erdrücke und dass ich irgendwie, dass ich vielleicht zu schwer bin oder dass ich irgendwie platt walze oder irgendwie so. Also ich lieg gar nicht so gern oben, weil ich das finde, dass für die Frau oder die Person, die unter mir liegt, eben immer sehr bedrückend im physischsten Sinne des Wortes.
Ja, aber es ist, also ja, verstehe ich. Hatte ich noch nie das Gefühl, wenn ich unten war.
Ja.
Weil man, also das ist ja wahrscheinlich das Anstrengende, ihr stützt euch dann ja auch oft auf euren Armen auf, genau, oder auf den Händen oder, genau, so. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass es der physisch, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es ist der physisch ungefährlichste und bequemste Winkel für uns Frauen, für den Penis.
Ja, aber meine Körpermasse, die auf dem,
ja,
auf
ja,
den Rest des Körpers
schon
der Frau verteilt.
Ja, das
darum
ich,
geht's ja quasi.
Ich verstehe das. Aber da gibt es ja wirklich auch ganz viele andere Stellungen. Also wir reden jetzt ja einfach von der Missionarstellung. Die ist dann,
genau,
sozusagen raus.
Ja.
Die wäre, also nehmen wir mal an, diese Person wäre jetzt mit dir zusammen, da wäre sie wegen ihr und wegen dir raus.
Ja.
Aber es gibt ja wirklich so viele andere Stellungen. Also was ist zum Beispiel mit, keine Ahnung, von hinten? Also Doggy.
Ja. Also Doggy.
Naja, von hinten ist ja für viele auch anal, aber das meine ich jetzt erstmal nicht.
Ach so.
Das sind wir, haben wir uns noch nicht hingearbeitet.
Ja.
Nein, aber so, weil das, da hatten wir beide relativ viel Freiraum und Kontrolle.
Mhm.
Aber mögen auch nicht alle, ist auch winkelmäßig, kann auch schmerzhaft sein, wenn der Partner einen sehr großen Penis hat.
Ja.
Mochte ich immer
gerne.
Ja.
Finde ich gut.
Da wiederum müssen wir auf unseren Armen.
Ich finde, dass da irgendwie beide gleich viel arbeiten müssen. Das finde ich irgendwie gut.
Und darum geht es ja am Ende. aber es gibt ja zum Beispiel auch irgendwie, ach, es gibt so viele Stellungen, ja, auf dem Stuhl sitzen und so. Also ich frage mich halt, ob's
Schrippestulle von der Lampe.
Ja, ich frage mich halt, ob es um quasi Kontrolle behalten geht. Ne? Also, dass man sozusagen nicht in der Situation ist, wo der andere einen irgendwie einengt oder wo man nicht schnell weg kann.
Ja.
Oder ob es wirklich um Vorliebe geht oder um vielleicht auch, ich habe es jetzt so lange nicht ausprobiert, jetzt ist mir auch komisch zu fragen.
Hm. Ja, das wissen wir natürlich nicht. Das ist
auch nicht klar, ob die Person in der Beziehung ist oder nicht, also ob sie regelmäßige Sexpartner hat oder ob sie es theoretisch jedes Mal von Null erklären müsste.
Da muss ja nicht in der Beziehung für sein.
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine nur, es wäre ja sozusagen ein anderes Gespräch, wenn man mit jemandem, wenn man einen regelmäßigen Sexpartnerin hätte oder nicht.
Mhm.
Also mit Beziehung meine ich jetzt auch, wenn es auch nur eine Affäre wäre, ist es ja auch eine Art Beziehung. Also ich meine jetzt sozusagen keine Aneinanderreihung von One-Night-Stands.
Ja.
Was würdest du vorschlagen, wenn jemand zu dir kommt und dir das als Problem schildert, als Schritt?
Ich glaube, also beide seitlich liegend, so ein bisschen löffeln. Das ist ja
löffeln
zum Beispiel,
ist auch gut. Man kann auch sich quasi, wenn man also einen guten Winkel finden, für sich angucken und beide auf der Seite liegen.
Mhm. Ja, das geht auch.
So mit Bein hoch und so muss man ein bisschen wackeln, bis das dann passt. Aber da gibt es auf jeden
Festzurren.
Fall.
Ich hatte meine Freundin, die hat immer eine Stellung gemacht.
Festzurren.
Jetzt muss ich mir überlegen, wie das genau ging. Da gab es eine Stellung. Da ist sie, glaube ich, falsch rum auf mir gesessen. Aber ich weiß nicht mehr genau. Es kann irgendwie sowas.
Oh, da muss man
Richtung
aufpassen.
Die mochte sie so gerne, weil sie gesagt hat, bei dieser Stellung fühlt sich für die Frau so an, als hätte sie den Penis. Deswegen mochte sie die so gerne. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie sie ging. Aber das hat sie wahnsinnig gerne gemacht.
Da muss man aufpassen wegen dem Peniswinkel.
Ja, ach. Da, so schnell passiert da nichts.
Ne?
Nee.
Hab ich schon anderes gehört.
Ja.
Ja, aber das, also ich finde es so interessant, weil was ich dann mal machen würde, es gibt viele Stellungen, die bei der die Frau quasi oben ist,
mhm,
oder so ein bisschen seitlich oder wie auch immer, aber eben nicht unten.
Mhm.
Und ich glaube, da würde ich sozusagen mich mal rantasten, um zumindest, falls sie das will, ein größeres Repertoire zu finden.
Mhm.
Ich finde es aber auch völlig okay, wenn man sagt, aber unten will ich trotzdem nie sein. Also man muss sich da auch gar nicht hinarbeiten. Also man kann ja auch einfach ein paar Stellungen scheiße finden.
Ja, ja, na klar.
So, ne?
Ja,
also ich fand zum Beispiel auch Missionarstellen nie besonders spannend.
Ja.
Weil ich finde auch so Bein hochhalten, also das irgendwie fand ich es auch immer stressig.
Ja.
Ich sitze auch am liebsten oben, glaube ich.
Ich finde auch 69 nicht so gut. Wie man denkt immer, es ist geil, Aber wenn man es dann macht, merkt man immer so, ach nee, ich bin viel zu abgelenkt und so. Das ist
ja, 69, also ist auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man Lust drauf hat, weil das irgendwie, ist ja, man ist ja auch neugierig und seid aber, also ich empfehle leicht betrunken sein dazu und auch nicht ganz hell.
Man selbst oder das Licht?
Du, dumm Fick, gut, sagt man ja.
Stimmt übrigens nicht.
Ich hatte ja mal eine Theorie dazu, warum ich glaube, dass es stimmt.
Gute Sackgasse.
Na, ich frage jetzt.
Gute Gesprächssackgasse.
Ich frage mich gerade, ob ich die erzählen soll oder nicht. Ob wir darüber schon mal gesprochen haben?
Weiß ich gar nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob du es willst es erzählen oder willst du nicht erzählen.
Also meine Theorie dazu war immer, also ich halte mich ja für relativ schlau. Das ist mir schon unangenehm zu sagen, aber ja. Für vergleichsweise, also ich halte mich nicht für dumm.
Ja.
Und ich habe aber wahnsinnig Schwierigkeiten, einigermaßen guten Sex zu haben, mhm. weil ich immer unglaublich viel nachdenke.
Ja.
Weil ich immer total verschwinde in meinem, oh Gott, sehe ich jetzt gerade komisch aus, fühlt sich das merkwürdig an, rieche ich da gut? Also ich bin viel zu sehr immer am Nachdenken und ist es das jetzt, muss ich jetzt schon was fühlen? Also so mhm. mein ganzes Leben lang bin ich immer so in meinem Kopf verschwunden. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Leute, die nicht so viel nachdenken, einfach mehr loslassen können.
Kann sein.
Und dadurch auch vielleicht einfach, also ich war durch das viele Nachdenken ja dann auch nicht besonders locker.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich,
das ist auch wirklich nur eine dämliche
Theorie. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich glaube, dass man sich antrainieren kann, nicht darüber nachzudenken. Ich glaube, dass das, gerade wenn man schlau ist, kann man so sehr reflektieren, dass man sich darauf trainieren kann, in dem Moment nicht darüber nachzudenken.
Das glaube ich nicht.
Doch, ja klar, natürlich.
Das glaube ich nicht.
Total.
Also das geht nur mit Alkohol.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man das kann.
Ich glaube nicht, dass ich mir antrainieren kann, in so einer vulnerable, was ist das deutsche Wort für
verletzlichen
Situationen, mir Gedenken abzutrainieren.
Doch, ja klar.
I don't think so.
Natürlich kannst du das.
Vielleicht hast du einfach weniger Unsicherheiten als ich im Bett.
Also sicher nicht, aber also erstens kann man sich das beziehungsweise abtrainieren. Oder man, anderer Trick ist, dass man eben auf Praktiken und Techniken setzt, in denen man dieses drüber nachdenken sozusagen abgibt oder outsourced. In so einem BDSM-Kontext, wenn man selber sozusagen devot ist oder so, dann wird für dich ja gedacht im weitesten Sinne, dann wird für dich ja entschieden, was jetzt passiert und so. Und dann, und das ist eine ganz wunderbare Methode und Technik, um das outzusourcen und da gar nicht mehr drüber nachdenken zu müssen.
Redest du von Subspace?
Das, ja, das hat erstmal nicht so viel mit dem Subspace zu tun, glaube ich. Also der Subspace ist etwas, was daraus im besten Falle erwächst, aber der ist auch nicht so, das ist nicht das Wichtigste. Also der kann passieren, aber muss nicht passieren. Aber die Möglichkeit, einfach so das Loslassen, sich befehlen zu lassen, sozusagen so ganz plakativ gesprochen, das ist etwas, was total hilft, wenn man es dann so an Externe abgibt.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Warum hast du gelacht, als ich Subspace gesagt habe?
Weil ich so, weil ich es niedlich finde, dass du diesen Fachbegriff verstehen willst und dann einfach einwirfst an der Stelle, wo der nicht so 100% hinpasst.
Ja, ich dachte, ich war mir halt nicht sicher.
Ja.
Subspace, so wie ich drüber gelesen habe, ist ein Zustand, der mich unglaublich fasziniert und von dem ich denke, dass ich zu verkopft bin, um ihn zu erreichen.
Ja.
Aber ich kann ihn natürlich sowieso auch nur erreichen, wenn ich die Persönlichkeit dazu habe, das zu wollen, dass jemand mich so versubspaced. Ich weiß, ich benutze diese Begriffe gerade total dämlich, aber ich habe darüber
Nein,
schon
überhaupt nicht dämlich, aber ich fand es einfach niedlich, deswegen habe
ja,
ich
ja, also diese gesagt. Idee, dass mir jemand das Denken abnimmt beim Sex, egal wie jetzt, also finde ich extrem faszinierend, weil eins meiner wirklich größten Lebensleiden ist, dass ich meinen Kopf nicht ausmachen kann.
Ja.
Und dass ich lebe in einem Kopf, der gefüllt ist mit was glaube ich ja vielen so geht, ne? Mit Sorgen, mit Nöten, mit Ängsten, mit To-Do-Listen, mit Dingen, die noch erledigt werden müssen, mit schlechten Gewissen, Freundinnen, Familie gegenüber, wenn man immer ein bisschen zu wenig macht und zu wenig schafft. Und es fällt mir immer schwerer, je älter ich werde, so abzuschalten und zu genießen.
Mhm.
Ich kann das interessanterweise im Urlaub mit dir.
Mhm.
Wenn wir so unseren Sommerurlaub haben einmal im Jahr, die 2 Wochen, da kann ich das. Da bin ich wirklich nur an dem Ort mit dir.
Mhm.
Aber im Alltag kann ich das so schlecht.
Du brauchst halt räumliche Abkapselung, ja. um das zu können.
Ich kriege das natürlich auch manchmal hin, so mit Serien gucken oder lesen oder so, ne? Dass
oder
ich dann
Drogen.
Mal gucke. Das war übrigens ein Witz, Leute.
Ja.
Oder solchen Geschichten. Aber dass ich das sozusagen mir einfach jemand in meinen Raum tritt,
ja,
und mir das für eine Stunde wegnimmt.
Ja.
Das stelle ich mir sehr toll vor und ich denke immer, das kann ich nicht. Aber ich muss es ja nicht können. Da bin ich ja schon wieder. Ich will ja schon wieder die Kontrolle haben darüber. Aber ich kann total nachvollziehen, diese grundsätzliche Idee, sexuell oder nicht übrigens,
ja,
von Leuten, die in hohen Positionen viele Entscheidungen treffen und so einen Ort brauchen, wo sie das so abgeben.
Ja.
Und wo jemand anders für einen bestimmten Zeitraum für sie Entscheidungen übernimmt.
Ja.
Und ihnen sagt, was sie machen sollen. Und sind es auch nur so kleine Sachen wie, zieh die Jacke aus, setz dich dahin, ist das. Das finde ich, kann ich 1000% nachvollziehen.
Hm.
Auch wirklich nicht nur im sexuellen Kontext, sondern
das ist ja auch
so.
Das ist ja auch Sport im weitesten Sinne, wenn du einen Trainer hast oder eine Trainerin in einer Mannschaft, dich da in der Hierarchie unterordnen musst. Das machen ja Leute als Ausgleich.
Stimmt.
Wenn du reiten gehst, musst du auf das Pferd reagieren und dich dem irgendwie, also jetzt einfache Beispiele, aber das gibt es ja auch so als freizeitlichen Ausgleich sozusagen.
Dieses Kontrolle abgeben.
Ja.
Weil ich es jetzt bei Reiten nicht so passend finde, weil da habe ich ja schon die Kontrolle. Aber ich muss mich sehr konzentrieren.
Du musst dich aber wenn das Pferd partout nicht will, dann kannst du noch so viel
an den Zügeln
ziehen.
Ja, aber das Pferd bestimmt ja trotzdem nicht über mich. Klar, dann kann ich halt nicht reiten an dem Tag. Aber es ist schon was anderes, als wäre jetzt ein Mannschaftskapitän, der mir sagt, was ich machen soll.
Na, aber trotzdem eine entspannende Art von Kontrollverlust zu reiten. In einem begrenzten Maße. Wie du mich gerade anguckst.
Ich überlege jetzt, ob wir wieder einen Weg zurückfinden zu dem Geheimnis.
Nein.
Okay.
Wir sind so weit weg davon. Wir haben es verloren. Es schwebt für immer im All. Wir können es nicht mehr einfangen.
Weder Sonar noch Radar können es noch einfangen.
Es liegt in die Unendlichkeit und wird dort für immer bestehen und gleichzeitig für immer verschwunden sein.
Ja.
Was war das Geheimnis überhaupt nochmal? Ich bin nicht gerne oben. Ich bin immer nur oben.
Andersrum macht es mir Angst.
Ja, Angst ist natürlich schon, das deutet schon auf etwas halbwegs Traumatisches hin.
Andersrum macht mir irgendwie Angst.
Ja, irgendwie ist ja. das
schwächt es schon
verharmlos,
wieder ein bisschen
ab. Das wieder,
also mein Tipp ist, A, musst du auch nie unten liegen, wenn du keine Lust hast. Finde ich nicht schlimm.
Hm.
Aber ich glaube, dass es noch ein paar Stellungen gibt, die von der Kontrolle her oder Bewegungsfreiheit an oben sein sehr gut rankommen, falls es jetzt um Abwechslung geht.
Ja, glaube ich auch. Damit haben wir es doch eigentlich beantwortet. Hätten wir eigentlich von Anfang an so beantworten können, dann wären wir schon längst fertig mit der Frage.
Ach ja, echt, ne, wir hätten viel schneller, aber das jetzt?
Maria?
Niemand wird verurteilt. Vorhin, als wir gesagt haben, welche 2 Sachen wir machen,
ja,
wusste ich noch, was die 2. ist. Ich hoffe, dass du mich nicht verurteilst.
Ich habe dich noch nie verurteilt, Maria.
Kannst du dich noch erinnern?
Also aus der Lameng nicht. Auswendig weiß ich jetzt nicht.
Also nur, dass ihr wisst, wir haben immer eine Riesenliste mit Sachen, die sozusagen Nils mal in seiner Geheimnisfragerunde erhalten hat.
Das ist die leicht gestresste Maria-Stimme.
Ja, das ist die. Nils kennt die sehr gut. Und ich habe diese Liste gerade auf und ich weiß aber nicht mehr, was wir gewählt hatten als 2. Sache.
Hast du aber nicht gerade gesagt, du willst extra 2 Sachen von einer Seite nehmen, damit du es irgendwie sofort wiederfindest?
Ja, aber auf der Seite war nichts mehr.
Chapeau, möchte ich an dieser Stelle sagen. Das hat wirklich richtig gut funktioniert hier an dieser Stelle.
Ja.
Mit dem Plan.
Hm.
Und wir alle haben Zeit, Maria. Lass dich von uns nicht stressen. Such in Ruhe das nächste Geheimnis, die nächste Frage. Wir geben dir alle Zeit der Welt.
Ich habe eine Übergangsfrage an dich.
Ja.
Was ist denn deine Lieblingssexstellung?
Beide unten.
Schlafend oder was?
Ja.
Stimmt, das meine auch.
Das ist ein Gag von Stermann und Grissemann, fantastische Komödianten aus Österreich, die Sendung Willkommen Österreich moderieren, die aber auch zusammen auftreten, wobei jetzt Dirk Stermann solo auf Solotour geht, ein Soloprogramm hat. Aber das war immer ein Gag, den ich, seitdem ich den da das erste Mal gehört habe, immer wieder gerne benutze, weil er sehr, sehr witzig ist, finde ich. Meine Lieblingsstellung ist beide unten. Das finde ich fantastisch.
Ich habe was glaube ich nicht das war, was wir vorhatten.
Ja.
Aber ein bisschen anschließt an das, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber nur einen Aspekt.
Schon mal gut anmoderiert, möchte ich an dieser Stelle sagen. Vielen Dank dafür.
Gerne. Nils?
Maria?
Gerne.
Dass du damals nicht in der Frank Elstner Masterclass warst, ist auch für alle Leute ein großes Rätsel.
Ich habe bis heute keine Ahnung, was das ist. Also, dir hat jemand geschrieben. Ich wäre lieber etwas dümmer und würde besser aussehen. Kommt man weiter mit?
Ja, das habe ich auch gelesen, die Frage. Die habe ich nie.
Natürlich, hast du alle gelesen.
Ja, jetzt. Ja. Die habe ich nie genommen, weil ich finde die, was mir daran nicht gefällt, ist, dass die auf so einem frustrierten Klischee basiert, dass ich sehr nah empfinde an diesem, ja, als netter Typ kriegt man eh nie eine Frau. Du musst immer das Arschloch sein, damit dich eine Frau nimmt und so. Was ich auch mal eine Zeit lang gedacht habe. Also ich will da gar nicht, ich verurteile das, weil ich selber.
Du gehst jetzt aber davon aus, dass es ein Mann geschrieben hat.
Nö, ich erzähle es gerade mal aus männlicher Sicht, also wie ich das jetzt so wahrnehme. Ich weiß es natürlich nicht, ob das ein Mann oder eine Frau geschrieben hat oder jemand Non-Binäres. Es gibt ja dieses männliche Klischee, dass du musst ein Arschloch sein und so. Und es gibt eben auch dieses Attraktivitätsklischee, dass wenn man attraktiv genug ist, muss man nichts können. Dann kommt man irgendwie weiter, weil man durch Attraktivität eben irgendwie überzeugt und sich dann nur halb so doll anstrengen muss, weil alle einen so toll finden und so gerne in der Nähe sind von einem, weil man so attraktiv ist, weil man so aufregend ist, dass man dann verlernt, sich Mühe zu geben sozusagen, weil man es eben nicht muss. Und da muss ich sagen, das ist ein Klischee, das ich als attraktiver Mensch ganz vehement zurückweisen muss, weil ich auch für viele Dinge hart arbeiten musste, obwohl ich so gut aussehe.
Also. Ja. Aber.
Nee, aber jetzt mal im Ernst. Das war jetzt Quatsch. Ich habe jetzt einen Gag gemacht. Ich bin zwar attraktiv, aber das hat mir wenig Türen im Leben geöffnet. Aber
es hat dir alle Türen geöffnet jetzt.
Meine Attraktivität.
Deine Attraktivität hat dafür gesorgt, dass du ab 17 einen Job im Fernsehen hattest.
Aber es war ja nicht nur meine Attraktivität, sondern auch mein Witz, mein Charme, mein Humor.
Absolut. Die haben bei der Viva im Casting gesessen, in der Redaktion und gesagt, ey, der Typ und seine inneren Werte, ne? Den nehmen wir jetzt.
Nee, richtig innere klasse. Werte habe ich nicht gesagt, aber die haben das gesehen und gesagt, der kann ja moderieren, das ist
ja
witzig,
wie der erzählt.
Ja, aber
die wollten dann natürlich
so.
Auch vier hübsche Jugendliche erstmal
Ja,
aber
da waren ja auch andere Jugendliche, die da beim Casting waren, die vielleicht
so.
Auch hübsch waren, aber sie haben dann mich genommen, weil sie gesehen haben, dass ich irgendwie auch in eine Kamera sprechen kann.
Ja, natürlich,
kann.
Also dass du hattest,
Hihihi zu machen
du hattest
so.
Auch Zusatzqualifikationen, aber wenn du nicht generell attraktiv gewesen wärst, was auch immer das bedeutet, hätten sie dich nicht genommen.
Also, ich glaube, ja, wenn man im Fernsehen irgendwie arbeitet, gehört natürlich eine gewisse Telegenität dazu, dass man irgendwie vor der Kamera wirkt und ob das attraktiv ist oder ob das irgendwie einfach interessant ist, I don't know. Aber klar, das gehört dazu. Natürlich war ich ein süßer 17-jähriger Junge, das hat mir sicherlich geholfen.
Du hast sehr schöne Augen.
Aber trotz alledem ging es ja auch darum, dass ich eben auch moderieren konnte und dass ich irgendwie sehr angst- und fehlerfrei quatschen konnte. Was ja so die Kernfähigkeit beim Moderieren können sein sollte. Und sehr nonchalant war vor allem, weil es mir egal war als 17-Jähriger, ob ich jetzt den Job kriege oder nicht, weil für mich nichts davon abhing. Und das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass ich da genommen wurde. Nicht, dass ich einfach so wahnsinnig toll aussehe, weil das allein hätte nicht gereicht.
Es hat sich ja erleichtert.
Ja, aber es, also ich bin auch nicht hübscher geworden im Leben und es hat nicht, es ist nicht so, dass mir
das, stimmt nicht.
Dass mir das nach Viva jetzt irgendwie noch wahnsinnig viele Türen geöffnet hätte, so auszusehen.
Das stimmt nicht.
Ich bin jetzt wahnsinnig attraktiv, aber es gab Zeiten, wo ich das nicht war.
Du bist sehr gut gereift.
Ich bin sehr gut gereift.
Ich meine, Schönheit ist auch so ein schwieriges Thema, finde ich.
Aber du hast auch jetzt selber dieses Schönheitsfass aufgemacht.
Ja, aber es ist ein schwieriges Thema.
Aber du hast doch gerade gesagt, hätte alles gekriegt, weil ich so schön bin.
Ja, naja, es ist halt, okay, und das widerspricht sich jetzt, oder was? Ja. Finde ich gar nicht. Also, es ist doch so ein schwieriges Thema, weil man ja schon mitkriegt, dass natürlich hübsche Menschen, und ich meine jetzt hübsch, im, was wir, muss ja auch immer dazu sagen, ne?
Normschön, meinst du?
Ja, ist das ein Wort?
Mhm.
Das aber auch wiederum für die westliche Gesellschaft, ne? Also, ja. Da gibt es ja auch noch große Unterschiede.
Ja.
Also ich bin ja auch immer, man sieht, was ich immer ganz interessant finde, ist, wenn man sich ein bisschen mit Gemäldekunst beschäftigt, wenn man sich dafür interessiert, sieht man ja schon mal durch die Jahrhunderte, wie sich die Schönheitsklischees verändert haben.
Die Rubensfiguren.
Die Rubensfiguren, aber auch, dass eine Zeit lang alle auf Gemälden Glubschaugen hatten.
Basedow.
Ja, aber hatten die halt nicht alle im wahren Leben. Das war halt einfach, das wurde als hübsch angesehen. Oder
das wäre meine große Zeit gewesen.
Ah, du hast so schöne Augen.
Aber Susi sagt immer, ich hätte Glubschaugen.
Ja. also so, das finde ich ja auch noch so interessant, dass irgendwer, also dass es irgendwie eine Bewegung gab und irgendwie durch irgendein Marketing oder was weiß ich, wo das gestartet wurde, jedes Mal war dann eine Zeit lang das schön. Und man denkt ja immer, dass man Dinge, die man schön findet, oder Menschen, die man schön findet, das ist quasi, das kommt aus mir raus.
Mhm.
Das kann keiner beeinflussen. Mhm. Ich finde halt irgendwie Sachen schön und manche nicht.
Ja.
Aber es ist so krass, wie das beeinflusst wurde. Also das ist einfach so krass, wie man überhaupt nichts damit zu tun hatte, was man schön findet und was nicht.
Ja. Haben es denn Menschen, die normschön gelten, leichter?
Ich glaube schon. Also, was ich meine, das ist natürlich, was ist leichter, aber das sind auf jeden Fall die statistisch mehr eingestellt werden, höhere Gehälter kriegen. Das sind die statistisch, wenn sie es verfolgen, mehr Geld verdienen, weil sie größere Chancen haben, Schauspielerin zu werden, weil sie, also wenn sie das wollen, ne, wenn sie, da, die Hübscheren gewinnen auch immer eher bei so Talentshows, egal worum es geht, ob es jetzt Singen oder Jonglieren ist. Und also das sind alles einfach Statistiken.
Ja.
Also ich meine, wenn man mal so guckt, wer in Hollywood die ganzen GroßverdienerInnen sind, das sind doch alles schöne Menschen.
Ja, klar. Also ich meine, dann gibt es noch 5 Charakterdarsteller.
Genau,
und,
das ist dann natürlich immer, du findest ja auch für alles immer Ausnahmen, bestätigen die Regeln, aber es sind halt nicht die Regeln. Ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, worum es geht, ne?
Also klar, wenn ich einen Bürojob, der doof ist, leichter über die Runden kriege, weil ich besser aussehe, dann will ich auch besser aussehen. Weil wenn ich es eh scheiße finde, dann will ich es so leicht wie möglich haben, damit ich so wenig wie möglich scheiße finden muss. Verstehst du?
Ja.
Aber ich, zum Beispiel ich als Autor, ich kann der schönste Autor der Welt sein, davon schreibt sich das Buch ja nicht besser.
Aber da wirst du dann öfter in Talkshows eingeladen und
Weiß ich nicht, Digga.
Okay.
Sagt jetzt meine Tochter auch immer zu mir, weiß ich nicht. Weil ich so Reason und so, die sagen das immer alle so, weiß ich nicht, Digga. Das ist mir mal aufgefallen, das ist so eine Redewendung.
Du, am Ende, wenn du es nicht weißt,
die
jetzt.
Die jungen Leute.
Aber, also, glaubst du, du könntest dich in jemanden verlieben, den du nie siehst und dann, wenn du diese Gefühle entwickelt hast und die Person triffst, dass es dir komplett egal wäre, wie die aussehen würde?
Nö, komplett nicht, weil, also ich meine, Attraktion ist ja auch …
Attraktion?
Ja.
Herzlich willkommen auf unser Kirmes, unsere Attraktion heute.
Nee, aber Attraktivität basiert natürlich auf meiner Sicht, also für mich.
Aber deine Sicht ist ja auch …
Die ist auch geprägt durch, ja klar, die ist auch durch ein Mainstream-Attraktivitätsding geprägt, aber die ist auch noch durch eigene Sozialisierung und eigene Vorlieben geprägt und so, das vermischt sich ja dann alles.
Es gab auch eine Zeit vor ein paar hundert Jahren, wo dünn sein total unattraktiv war. Ja. Und die Leute fanden es dann auch alle unattraktiv. Ich finde es einfach faszinierend, wie sehr man Gehirne beeinflussen kann.
Ja, ja, klar. Aber das ist halt, ich meine, ich finde es auch nicht, ich finde es auch nicht verkehrt, dass es immer ein Schönheitsideal gibt und dass sich das auch wandelt mit der Zeit, weil es, ich finde es auch nicht verkehrt, dass es Schubladen gibt. Ich finde es nicht verkehrt, dass Menschheit kategorisiert. Ich finde das nicht gut, dass es dann so, dass man sich danach richtet, aber dass man grundsätzlich erstmal, dass Menschen im Kollektiv versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, finde ich erstmal, also nicht gut, aber finde ich erstmal nachvollziehbar.
Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall.
Verstehe ich erstmal.
Klar.
Und dass der eben Moden und modischen Vorlieben in Epochen unterworfen ist, ist ja irgendwie auch verständlich.
Also warum die Gesellschaft ja versucht, quasi von allen empfundenen Schönheitsideale zu erschaffen, ist ja auch ein bisschen Kapitalismus. Also je mehr Leute eine Sache schön finden, desto größere Auflagen kannst du von Dingen produzieren, von Autos,
ja,
von Klamotten,
ja, aber
auch von Ticketverkäufen in Filmen.
Aber es ist ja auch, ich meine, wenn man sich Attraktivität und Schönheit über die Jahrhunderte anguckt, dann ist es halt, wie du sagst, also es gab eine Zeit, da waren dünne Leute unsexy, weil das eben auch für Hunger stand.
Ja.
Und da stand dann eben
Dicksein
stand
für viel Geld.
Wohlstand und stand
jetzt,
für.
Und jetzt steht halt Dünnsein für viel Geld, weil das sozusagen die Leute sind, die sich irgendwie leisten können, sich sehr gesund zu ernähren oder Trainer zu haben. Ist das nicht absurd?
Ja, aber das ist eben so interessant. Das ist dann, das ist dann eben immer der Zeit. Es gab ja auch eine Zeit, in der es irgendwie nobel war, sich so weiß wie möglich zu schminken, weil es halt bedeutet, dass man so wenig wie möglich draußen ist, weil draußen nur Bauern und Feldarbeiter waren.
Oder auch, wo es nobel war, dass die Männer super krass geschminkt sind.
Ja, naja, absolut. Also das ist ja alles
Perücken.
Alles ein Kind seiner Zeit. Und deswegen ist das natürlich interessant, um auch Epochen einordnen zu können. Und man kann daraus sehr viele gesellschaftliche Rückschlüsse ziehen. Das ist schon.
Aber interessant, dass das Schöne Ideale immer mit dieser Idee, weil die Person viel Geld hat, sieht sie so aus. Ne? Also, dass das quasi immer mit Geld zusammenhängt oder mit dem, was man glaubt, wie in der Zeit Menschen, die viel Geld haben, ausgesehen haben.
Naja, du musst ja sozusagen, je mehr Geld du hast, desto mehr Zeit hast du, also Zeit ist Geld, dieser Spruch. Je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du dich um Sachen kümmern, die andere, die für jeden Pfennig irgendwie ackern müssen, sich nicht kümmern können.
Naja, nee, aber auch ganz einfache Sachen, wie du gesagt hast. Also wenn du ganz weiß bist, wenn du ganz weiße Haut hast, bist du wahrscheinlich nicht auf dem Feld viel.
Ja, weil du eben, weil du nicht musst, weil du reich bist.
Genau.
Und weil du dir eben die Zeit erkaufen kannst, nicht aufs Feld zu müssen, sozusagen. Und dann deswegen eben die Zeit drinnen verbringen kannst bei.
Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das so an Zeit hängt.
Ja, klar, total. Das hängt total an Zeit. Zeit ist der entscheidende Faktor. Natürlich.
Nee, der entscheidende Faktor ist Geld. Ob du Geld hast, das jemand anderen zu geben, dass der es für dich macht.
Aber ja, aber das, ja aber, darum, aber die mit diesem so Geld, Zeit mit dem hat. Du das jemand anders machen lässt, erkaufst du dir die Zeit, zu machen, was du willst. In der Zeit, in der er am Feld für dich ackern muss, kannst du irgendwie die Füße hochlegen und deine Perücke pudern irgendwie. Das ist Zeit. Am Ende wird es immer auf Zeit runtergebrochen. Zeit, Freizeit zu schaffen, so viel Freizeit wie möglich zu erringen. Darauf läuft es am Ende hinaus. Immer, überall.
Aber, nee.
Doch.
Okay. Sehe ich nicht so, aber also die Perspektive verstehe ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil Leute, die sehr reich sind und sehr viel Geld haben, nicht unbedingt mehr Zeit oder Freizeit haben, sondern nur andere Sachen einfach machen können. Weil sie Sachen wegdelegieren können, aber da geht es ja nicht darum, dass sie am Ende mehr Zeit haben.
Ja klar haben die mehr Zeit. Die laufen doch den ganzen Tag irgendwie durchs KDW und kaufen sich da irgendwie Klamotten.
Ja, das sind ja nur ihre PartnerInnen.
Die nicht mehr arbeiten müssen und die eben, weil sie quasi in einer reichen Familie sind, Zeit haben, alles zu machen, was sie wollen. Zeit ist immer der entscheidende Faktor am Ende des Tages.
Geld.
Ja, Geld, mit dem man sich Zeit erkauft.
Man erkauft sich einfach die Wahl, was man mit seiner Zeit anstellt. Aber man kauft sich keine Zeit.
Ja, klar kaufst du dir Zeit. Du kaufst dir.
Ich glaube, du kannst es jetzt sehr, sehr lange erklären. Ich werde dir nie zustimmen. Weil
aber aus Prinzip nicht.
Nee, nicht aus Prinzip nicht, sondern weil du das einfach du zäumst das Pferd von der anderen Seite auf als ich. Und ich kann deine Perspektive nachvollziehen, aber ich stimme ihr einfach nicht zu. Also.
Aber dann zäume ich ein anderes Pferd auf. Weil wenn wir das gleiche Pferd von der anderen Seite aufzäumen würden, dann würden wir uns irgendwann treffen. Und
das
dann
Pferd ist natürlich.
Würde es irgendwann zusammenkommen.
Na, es gibt ja auch Überschneidungspunkte.
Wo die beiden Pferde dann so übereinander liegen.
Aber ich glaube, dass wir jetzt hier Leute in einer sehr zeitlosen Diskussion auch verlieren. Und ich glaube, dass keiner unserer Zuhörerinnen so viel Geld hat, die Zeit hierfür aufbringen zu können.
Siehst du? Aber unsere reichen ZuhörerInnen, die denken jetzt auch, komm, erzähl ruhig weiter, weil ich muss nirgendwo hin. Mhm. Mach ruhig.
Je mehr Geld ich in meinem Leben verdient habe, desto weniger Zeit hatte ich.
Ja, bis zum Tipping Point. Und dann hast du Butler, dann hast du Chauffeure, dann hast du Assistenten, die ja. diesen ganzen Rotz, der dich noch Zeit kostet, für dich übernehmen. Und das ist dann Zeit, die du dann zur Verfügung hast. Dass du in der Zeit dann mehr arbeitest, weil du die dann noch bezahlen willst oder weil du noch mehr Butler willst oder noch mehr Chauffeure oder mehr
so
Autos.
Ich finde so geil, dass für dich das Zeichen für reich immer Butler ist und Chauffeure.
Ist ja egal, aber du weißt, was ich meine, Bedienstete, Nannies, you name it irgendwie.
I name it.
Was du dann mit dieser Zeit, die du dadurch gewinnst, du könntest ja dann auch zufrieden sein und sagen, okay, ich verdiene es genauso viel, dass ich mir diesen Stab an Menschen leisten kann, die für mich die zeitintensiven Dinge tun, die mich nerven. Damit habe ich die ausgelagert und muss mich darum nicht mehr kümmern. Die werden für mich erledigt. Dafür habe ich dieses Geld verdient. Jetzt kann es genau, das kann jetzt genau der Status quo bleiben. Und dann würdest du immer so auf diesem Level bleiben. Und dann hast du einfach super viel Zeit zur Verfügung, mit der, die du vorher nicht hattest. Die ist plötzlich da. Die kann ja, die muss ja verwendet werden für irgendwas.
Nee. Aber lass uns weiterziehen.
Du hast doch nicht plötzlich mehr, du kannst nicht mehr als 24 Stunden am Tag haben. Das ist du, es gibt einfach ein Zeitkontingent, das immer aufgeteilt wird. Du hast ja nicht mehr Zeit, mehr oder weniger Zeit zur Verfügung, weil du andere Dinge tust.
Ja.
Wie du mich gerade anguckst.
Naja, weil ich habe das Gefühl, dass ich gerade nicht, ich kann dir nicht 100% folgen.
Ja.
Aber was ich höre, was du sagst, macht natürlich auf eine Art Sinn. Aber ich habe irgendwie eine andere Perspektive darauf und kann es aber gerade nicht gut erklären. Also ich würde mich nicht der Aussage anschließen, dass es immer um Zeit geht, dass es quasi darum geht, mehr Geld zu verdienen, bedeutet, dass du mehr Zeit hast und dass ein Statussymbol ist, dass du deswegen sozusagen zeigen, also Sachen machen kannst, die man zeitlich sonst nicht unterkriegen würde und zum Beispiel eine Perücke pudern. Also dass sozusagen Zeit haben das Statussymbol ist, das, da kann ich mich dir nicht anschließen.
Dann haben wir beide ein Problem, Maria.
Ist das jetzt, haben wir jetzt, ist das jetzt? Ist es das jetzt?
Es geht ja übrigens
ist,
auch.
Ist der Danger Space jetzt real geworden?
Es geht übrigens auch umgekehrt. Wenn du in Milieus guckst, die kein Geld, die nicht viel Geld zur Verfügung haben, wo es prekäre Situationen gibt, da ist Zeit zu haben ein irrsinniges Problem und ein total komplizierter Faktor, Zeit freizuschaufeln, Zeit zu haben, Dinge zu machen, die irgendwie nicht work-related sind, Zeit zu haben, die nicht Care-Arbeit betreffen und so weiter und so fort.
Aber da gibt es auch noch einen Tipping Point, wo du dann unter Umständen, wenn es ganz prekär wird, wieder sehr viel Zeit hast.
Ja, aber nicht freiwillig. Also du meinst jetzt Arbeitslosigkeit und so weiter. Das ist ja nicht. Das ist
auch
ja nicht
Vereinsamung. Also auch ein 9-to-5-Job ohne Familie und Freunde hat man ja sehr viel Zeit außerhalb des Jobs.
Ja.
Ohne Freizeitleben sozusagen.
Ja.
Ich schließe mich dir nicht an. Und ich hoffe, das ist okay.
Na, gucken wir mal.
Aber insgesamt glaube ich, dass Menschen, die als schön anerkannt werden, in dieser aktuellen Zeit, in der wir leben, in dieser westlichen Welt, in der wir leben, es generell einfacher haben.
Ja, aber ich finde es schön, dass wir in einer Zeit leben, in der das Schönheitsbild und das Schönheitsideal sehr bewusst so ein bisschen aufgebrochen
das stimmt.
wird. Noch nicht in einer super breiten Basis, aber dass es irgendwie,
das stimmt.
dass nicht mehr alles so super dünn oder normschön sein muss und dass eine Lizzo ein Star wird und so weiter und auch für ein anderes Schönheitsideal steht, als dass das bisher einfach die Voll. Charts beherrscht
Das finde ich auch
so.
Schön, dieses dass man auch mittlerweile mehr Freude daran findet, an den vermeintlichen Ecken und Kanten, optischen Ecken und Kanten der Menschen auch eine totale Schönheit darin zu finden. Das ist halt dieses, dass es dann auch viel individueller ist und dass es dann eben auch irgendwie überhaupt gar nicht mehr so auch um die äußeren Sachen geht, sondern dass eigentlich irgendwie alle Menschen schön sind. Das ist natürlich irgendwie auch ein wahnsinniger Klischeesatz. Das ist dieses Body Positivity, was ich auch manchmal so schwierig finde, weil ich finde es auch aufgedrängt dann manchmal zu doll. Mhm. Findet euch jetzt alles schön. Das ist so einfach, das ist halt einfach nicht. Mhm. Also und so einfach soll es auch nicht sein. Wir haben das Thema Schönheit nicht abschließend abgeschlossen.
Ich finde, also nochmal,
Schönheit wird viel.
Niemand wird verurteilt.
Niemand wird verurteilt.
Niemand wird verurteilt.
Sagst du mir jetzt, dass du mich nicht schön findest?
Ich finde dich wunderschön. Ich liebe es so, dich anzugucken. Ich guck dich den ganzen Tag so gerne an, weil ich dich so schön finde. Ich finde es problematisch zu sagen, ich wäre lieber schön als schlau, damit ich weiterkomme. Ja. Das finde ich einfach scheiße. Dann sei einfach schlau, so schlau, irgendwie anders weiterzukommen als mit dieser oberflächlichen Schönheitssache. Also wenn man schlau ist, dann kommt man auch darauf, dass man es irgendwie anders packen kann.
Darf ich da nochmal eine Rückfrage stellen?
Ja.
Was ich manchmal problematisch finde, ist eben, was wir gerade auch nochmal einmal kurz angesprochen haben, diese sehr aggressive Body Positivity.
Ja.
Dass mir quasi immer gesagt wird, finde dich jetzt schön, egal wie du aussiehst.
Ja.
Weil das ja viel, viel komplexer ist als auch einfach nur die Optik tatsächlich. Mhm. Ne? Da geht es ja auch um, wie fühle ich mich und wie geht man mit mir um, wie war meine Kindheit und so weiter. Mhm. Das heißt, wenn jemand aus einem Safe Space heraus, was ja deine Sache ist, sagt, Mann, ich wäre echt lieber hübsch und ein bisschen dümmer, dann finde ich, muss man das auch umarmen. Ich finde es schwierig, wenn du als Zeitschrift, als Magazin, als große Publikation das als Titel irgendwo hast.
Ja.
Ich finde, es muss aber erlaubt sein, dass die Menschen einzeln und individuell das sagen dürfen, weil das ja einfach, also es ist mir lieber, als würden jetzt alle so tun, als würden sie das nicht denken und depressiv werden, weil sie es nicht sagen dürfen, weil es ist total nachvollziehbar, dass sie es fühlen. Weißt du, was ich meine? Ich finde aber, dass sie, und das, da stimme ich dir wieder zu, sich darüber bewusst sein müssen, dass sie damit etwas wiederholen und verstärken, was sozusagen uns ja erst diese ganzen Probleme macht. Nämlich diese Idee, dass Schönheit das Leben einfacher macht.
Ja.
Und Schlauheit es schwerer macht.
Ja.
Und ich finde, man darf es sagen und fühlen dürfen, man muss aber gleichzeitig auch sagen, was kann ich denn machen, dass sich dieser Blickwinkel ändert? Weil der ist ja nicht gut. Also man darf den haben dürfen, aber man darf ihn nicht behalten sollen, finde ich, dürfen wollen sollen. Diesen Unterschied würde ich gerne machen.
Okay.
Weil ich möchte diese Person schon dafür umarmen, weil ich fühl's, was sie sagt.
Ja.
Immer mal wieder. Und das finde ich auch okay. Und dafür ist der Ort ja da.
Ja. Ich glaube, dass man aktiv gegen solche Gedanken vorgehen kann und auch sollte.
Das habe ich ja auch gesagt.
Na,
zum Beispiel unseren Podcast hören.
Absolut. Zum Beispiel unseren Podcast hören. Und das habt ihr heute wieder geschafft. Ihr habt sehr viel Zeit investiert, um diese Episode zu hören.
Falls ihr uns auf Patreon unterstützt, vielleicht sogar auch Geld.
Ja, stimmt. Aber dann habt ihr euch noch mehr Zeit mit uns erkauft, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Es geht hier schon manchmal, finde ich, dann auch so, geht so ganz kurz ans Eingemachte.
Mhm.
Und dann, also auch so zwischen uns beiden, finde ich.
Ja, zwischen wem sonst?
Ja, ja. Ne? Also ich finde das schon ganz faszinierend.
Aber findest du es gut oder schlecht?
Ich finde es gut.
Ja?
Ich finde es gut.
Weil dein Gesicht ist sich nicht sicher.
Ja, mein Gesicht war sich noch nie bei irgendwas sicher.
findest du es doof? Also findest du es schwierig?
Nö, ich finde es nicht schwierig. Aber ich finde es manchmal ein bisschen, es fordert mich.
Ja?
Und das ist sehr gut.
Ja. Ich finde auch, wir hatten die besten Gespräche immer Podcast. Traurigste Aussage der Welt. Ja. Nee, aber so, weißt du, weil, also, auch wenn ihr übrigens mal überlegt, im Freundeskreis oder auch in einer Beziehung Podcast zu starten, wenn euch egal ist, so wie uns beiden auch, wie viel HörerInnen oder Reichweite man hat, weil Hauptsache, wir haben eine schöne Gruppe toller Leute zusammen. Ja. Das ist, ich finde es interessant, sich sozusagen zu zwingen, über Sachen zu reden, weil im Alltag ist man ja auch faul.
Ja.
Und redet dann auch, diskutiert dann auch nicht random plötzlich, setzt sich irgendwie deine Beziehungspartnerin dir gegenüber mit einer Stille in der Hand abends zum Armbrot und sagt, also jetzt mal ganz ehrlich, das Schönheitsideal der letzten 200 Jahre, also da würde ich schon gerne mal deine Meinung wissen.
Ja, aber dann vor allem, wenn ich dann anfangen würde, über Zeit zu reden, dann würdest du die Augen verdrehen und aus dem Zimmer gehen und irgendwie,
ja.
I don't know what machen.
Und das kann man hier nicht.
Ja,
hier geht's ja, hier haben wir die Verantwortung, euch zu unterhalten.
Ja.
Und hier müssen wir einfach dranbleiben.
Deswegen sollten wir noch mal kurz über dieses Zeitthema reden, wo ich dich gerade hier hab.
Du, pass auf, da machen wir noch mal eine Sondersendung zu.
Leute, es ist so schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut.
Ciao.
Tschüss.